Jacobin.
Vereinigte Märkte von Europa. Vor 10 Jahren stemmte sich die EU mit aller Kraft gegen einen linken Aufbruch. Heute schaut sie einem rechten Aufbruch zu. Diese Podcast-Folge ist ein Audiomitschnitt der Release-Veranstaltung, der 16. Jacobin-Ausgabe. Vereinigte Märkte von Europa. Auf dem Podium sprachen Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin, die Journalistin Pauline Jeckels, der Wissenschaftler Frank Wolf. Und als Moderation Adi Zymberi darüber, ob dieses Europa noch zu retten ist. Und wenn ja, wie.
Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid zur Release-Veranstaltung des neuen Jacobin-Magazins. Hier ist es. Da ist das Ding. Das Thema heißt Vereinigte Märkte von Europa. Mein Name ist Adi Zymberi. Ich arbeite bei Jacobin als Schreibtischtäter und ich habe ein wunderbares Panel mitgebracht, um diese Thesen in der neuen Ausgabe zu besprechen. Falls ihr noch kein Abo habt, kann ich euch nur ans Herz legen, unter jacobin.de/abo eins zu machen. Okay, fangen wir an, die Panelisten vorzustellen. Das ist Lauren Ballhorn. Lauren Ballhorn ist Chefredakteur bei Jacobin. Neben ihnen sitzt Pauline Jeckels. Pauline Jeckels hat einen Master in internationalen Beziehungen von der SOAS Universität in London und ist Politredakteurin beim ND. Hallo Pauline. Zu meiner Rechten sitzt Frank Wolf. Frank Wolf leitet die Forschungsgruppe Internalizing Borders am Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld und ist Co-Autor des Buchs Hinter Mauern, das zuletzt bei Surkamp erschienen ist. Vielen Dank, dass ihr drei alle da seid. Danke nochmal an euch, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche uns allen einen schönen, unterhaltsamen Abend. Und das Thema ist Europa. Und wenn wir vor 10 Jahren diese Veranstaltung gemacht hätten, wäre die Stimmung eine ganz andere, kann ich mir gut vorstellen. Vor 10 Jahren gab es ziemlich viel Hoffnung in der Linken, würde ich sagen. Podemos wurde gegründet, Syriza war im Aufwind und auch die Deutsche Linkspartei war so zwischen 8 und 10%. Heute ist die Linke, kann man ziemlich klar sagen, einem Abschwung. Stattdessen hat die Rechte gerade einen ziemlich großen Aufwind. Europa ist in einer ziemlich schwierigen Lage, aber die Linke scheint davon überhaupt nicht zu profitieren. Bald sind auch EU-Wahlen, ist auch ein Grund, warum wir diesen Anlass genommen haben, um diese Ausgabe zu veröffentlichen. Und wenn es um die EU geht, ist die Linke gerade nicht besonders, man ist sich irgendwie einig, es geht nicht mit der EU, aber es geht auch nicht ohne. Und diese Ausgabe soll ein bisschen verhandeln, wie es weitergeht. Kann es ein linkes Europa geben? Wie erreicht man es überhaupt? Und dann würde ich mal einsteigen und Lauren fragen, was schiefgelaufen ist, dass wir vor 10 Jahren diese eine Stimmung hatten in der Linken über Europa und heute eine ganz andere.
Okay, danke Adi. Ist eine einfache Frage. Ich würde vielleicht einfach ein paar Thesen in den Raum werfen, die wir auch hier auf dem Podium und vielleicht auch mit dem Publikum diskutieren können. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass alles am Arsch ist, aber wie du meintest, die Linke, die gesellschaftliche Linke, aber auch die parteipolitische Linke in Europa befindet sich mit ein paar kleinen Ausnahmen in einer sehr schwierigen Lage. Und ich glaube schon, dass vieles, nicht alles, aber vieles hat auch mit der Struktur der EU zu tun. Und das sind Hindernisse oder Schwierigkeiten, die fast eine existenzielle Natur sozusagen sind, wo, glaube ich, auch niemand einfache Antworten parat hat, auch nicht ich und auch nicht irgendwelche linke Akteure in Europa. Ich habe heute so ein bisschen Vorbereitung auf die Veranstaltung, ältere Artikel aus den Jahren 2013, 14, 15, 16 angeschaut. Und unter anderem habe ich auch ein, ehrlich gesagt, sehr trauriges Video auf YouTube entdeckt von dem YouTube-Kanal, der europäischen Parlamentsfraktion von Syriza oder der Syriza-Gruppe von 2015, wo über 4 Minuten mehrere linke Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Ländern ihre Glückwünsche an das griechische Volk schicken. Und nicht ihre Glückwünsche, sondern warum sie Tsipras wählen müssen, um ein anderes Europa einzuläuten. Und gut, es war 2015, da waren vielleicht auch einfach die technischen Skills, was Videoschnitt angeht, nicht ganz so entwickelt wie heute. Man würde vielleicht heute ein etwas inspirierenderes Video machen können als damals, aber in diesen 4 Minuten reden dann so 25 Abgeordneten dass es das noch gab, hatte ich fast vergessen, aber es gab mal eine Partei in Italien, die hieß Liste für ein linkes Europa con Tsipras. Die hatten auch sogar mal Mitglieder im Europäischen Parlament. Es gab dann auch ein paar Leute von der Linkspartei, jemand von der Tierschutzpartei, auch jemand aus Spanien. Und man merkt so, die alle sagen ungefähr, ja, wählt Tsipras, weil Tsipras ist unsere Hoffnung, Syriza ist unsere Hoffnung für ein anderes Europa, Syriza bedeutet Solidarität, Syriza bedeutet, also viele schöne, ich möchte nicht sagen Buzzwörter, weil das sind mehr als Buzzwörter, so Begriffe wie Solidarität, aber man merkt so nach den vier Minuten, dass eigentlich niemand wirklich eine Idee hatte, wo es hingehen sollte nach der Wahl. Weil, und das ist, glaube ich, so der Krux der Sache und was auch in mehreren Artikeln in der Ausgabe rauskommt, auch in dem langen Interview mit Yanis Varoufakis, dass die europäischen Linksparteien eigentlich seit den 70er, 80er Jahren schon keine wirkliche Idee haben, wie man diese Europäische Union reformieren könnte. Weil eben von der Struktur her, von dem Maastricht-Vertrag her, wie die Europäische Union aufgebaut ist, setzt sehr engen Grenzen für unabhängige Finanzpolitik und unabhängige Sozialpolitik und erst recht für ein vergleichsweise armes Land und hochverschuldetes Land wie Griechenland. Und ich glaube, für die Jahre nach der Finanzkrise, 2008, 2009, 2010, 11, 12 etc., da gab es einen Moment, wo in vielen Ländern, auch hier zu Lande muss man sagen, oder sollte man anmerken, also auch in Deutschland, die Unzufriedenheit mit wie die Finanzkrise sozusagen gelöst wurde, nämlich auf den Rücken meistens von arbeitenden Menschen, also zu Lasten von arbeitenden Menschen und zugunsten der Banken, die diese Krise ausgelöst haben, konnte man auf diese Welle der Frustration und des Wuts durchaus politisch punkten. Und wir sahen einen Prozess, wo in mehreren Ländern, vor allem im Süden von Europa, aus zuerst losen Protestbewegungen politische Parteien sich gebildet haben oder bereits existierende Parteien einen Aufwind erlebt haben, wovon also die besten zwei Beispiele, die Adi vorhin genannt hat, sind natürlich Podemos und Syriza. Aber keine von diesen Parteien hatte die Verankerung in der Gesellschaft, die zum Beispiel die westeuropäischen kommunistischen Parteien in den 60ern und 70ern hatten oder auch die sozialdemokratischen Parteien bis in die 90er Jahre hinein. Und das bedeutet, dass sobald man in eine Situation kam, wirklich Regierungsverantwortung zu übernehmen, wie das so schön heißt, dass man erstens strukturell in einer sehr schwierigen Lage war. Also man befand sich sozusagen auf feindlichem Terrain, sage ich jetzt zugespitzt. Man bewegte sich innerhalb von Institutionen, die aufgebaut waren, um genau solche Umverteilung von oben nach unten zu verhindern, und hatte nicht mal in den reichen Ländern, wo man tatsächlich vielleicht auf den längeren Hebel sitzen könnte, hatte man nicht mal die Mehrheiten, die man gebraucht hätte. Also ich kann mich an so Gesprächen 2014, 2015 erinnern mit relativ einflussreichen Leuten aus der Linkspartei hier in Deutschland, die erklärt haben, so ja, das ist ganz einfach, wir gewinnen halt zuerst in Griechenland und dann gewinnen wir in Frankreich und dann irgendwann gewinnen wir auch hier und dann haben wir halt die Mehrheiten im Rat und in der Kommission, dass wir halt diesen ganzen Laden komplett umkrempeln könnten. Und es kam natürlich nicht dazu und es wäre auch so gut wie unmöglich dazu, also es wäre so gut wie unmöglich, dass man dazu kommt, auch einfach, weil die Wahlen nicht zeitgleich stattfinden in verschiedenen Mitgliedsländern und auch, weil die soziale Lage in Griechenland oder in Italien oder in Spanien nochmal eine andere ist als Deutschland. Aber ich glaube, eigentlich seit 2015 befinden wir uns in einer Situation als Linke wo unsere Hoffnung oder unser Versprechen, dass wir halt die Wahlen gewinnen und dann wird alles anders, sich als eine Illusion erwiesen hat oder eine Lebenslüge erwiesen hat. Und eigentlich seitdem gibt es keine guten Antworten. Man sieht, denke ich auch, wenn man so die eher rebellerischen, also ich nenne das jetzt rebellerischen Sinne von die linken Parteien in Europa, die so eine euroskeptische Linie gefahren haben, sei das Mélenchon's La France Insoumise in Frankreich, Podemos auch eine Zeit lang, also Parteien, also und auch ehrlich gesagt Syriza bis zu dem Moment, wo sie dann doch einen Deal mit Merkel geschlossen haben. Aber auch, also die Parteien, die auch eine euroskeptische Linie vertreten haben, diese Linie auch in den letzten Jahren immer weiter zurückgefahren haben, ich glaube auch aus einem Prozess desselbe Eingestehens, dass wir gar nicht die notwendigen Mehrheiten dafür haben, die notwendige gesellschaftliche Verankerung dafür haben. Und das ist, glaube ich, leider die sehr unglückliche Situation, in der wir uns befinden, dass wir strukturell, wie heißt das auf Deutsch, also wir sind strukturell quasi in einer schlechten Position, in einer schlechten Stellung. Es ist das Momentum, das man bräuchte, das gesellschaftliche Momentum, das man bräuchte, um die Europäische Union umzukrempeln, ist kaum vorstellbar für uns, dass wir in der Lage wären, sowas zu mobilisieren. Im Norden von Europa erst recht, aber man muss auch sagen, im Süden, wenn man jetzt die Wahlergebnisse von Podemos zum Beispiel in Spanien sieht man, oder auch von Syriza, dass diese Enttäuschung sehr tief sitzt und viele Menschen, die uns vor 10 Jahren oder vielleicht noch vor 5 Jahren gewählt haben, einfach die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir da wirklich was reißen können. Und andererseits, und da würde mich auch sehr interessieren, was Frank zu sagen hat, erleben wir, dass rechte Antworten auf die Krise oder eine rechte Europaerzählung durchaus tauglich ist. Meine These wäre auch, weil sie gar nicht die Struktur der Europäischen Union, die Machtverhältnisse in der Europäischen Union so grundsätzlich herausfordern muss, wie eine linke Erzählung, wie eine linke Vision von Europa. Und wir befinden uns deshalb in so einem gewissen Tal, wir haben das vor ein paar Jahren in Jacobin genannt, Purgatory, also die Linke im Fegefeuer. Und eigentlich befinden wir uns seit 2015 in diesem Fegefeuer. Ich glaube, in Deutschland spüren wir das erst wirklich seit 21, aber eigentlich ist das eine Situation, die auch 2017 hätte eintreten können. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dann die richtigen Faktoren zusammenkamen, dass die Linke in Deutschland auch so eine herbe Niederlage erlitten hat. Und seitdem ist so ein bisschen das, was unter der Oberfläche schon lange eigentlich der Fall war, tritt das wirklich offen zutage, weshalb wir auch in der Linken, aber auch in Syriza, in Podemos, auch in La France Insoumise oder in NUPES eher, dass wir diese Spaltungen erleben, weil tatsächlich die Linke in so einen Punkt gekommen ist, dass man in dieser europäischen Struktur kaum was verändern kann, aber auch keine plausible Perspektive hat, wie man das anders machen würde außerhalb der Union. Und deshalb befinden wir uns alle so ein bisschen in einer Zeit des Fragens und des Suchens, und bisher, finde ich, hat eigentlich niemand in der europäischen Linken da eine überzeugende Antwort gefunden.
Danke für diese sehr ermutigenden für den ermutigenden Einstieg, Lauren. Da du es gerade erwähnt hast und ich das auch ein ziemlich interessantes Thema finde, Syriza, über den Wandel von Syriza und den neuen Vorsitzenden gibt es einen Pranger, direkt der erste Artikel in der neuen Ausgabe. Außerdem ein sehr, sehr, sehr schönes Interview mit Yannis Varoufakis in der neuen Ausgabe nachzulesen. Frank, du hast auch einen Artikel geschrieben in der neuen Ausgabe. Und zwar machst du da die Aussage, dass Migration als Thema ein trojanisches Pferd der Rechten ist. Kannst du kurz erklären, was das für dich bedeutet?
Sehr gerne, danke. Bevor ich das mache, schließe ich vielleicht mal kurz an Lauren an, wenn es okay ist, und komme dann da drauf. Weil nicht die Migration in dem Artikel das trojanische Pferd der Rechten ist, sondern das übernehme ich von Lea Üpi für den Artikel als Ansatz, das Framing von Migration als ein Problem ist das trojanische Pferd. Und das hat meines Erachtens ein bisschen was mit dem zu tun, was Lauren gerade richtig gesagt hat. Wenn man drüber nachdenkt, wo ein linkes Projekt, ein progressives Projekt andocken könnte in Europa, hat es eigentlich wenig im Angebot, wenn das linke Projekt über die Sozialpolitik kommt. Die ist halt nicht verankert in der EU oder kaum, ist kaum möglich. Ich habe neulich gerade ein bisschen noch so älteren Brandreden und so durchgeschaut. Und in der Antrittsrede von Willy Brandt als Bundeskanzler sagt er, man muss auf 1969, sagt er, wir müssen aufpassen, dass Europa nicht, das ist ein tolles Projekt, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht dem Technokratentum anfällt. Da wird es seelenlos und es muss die Menschenrechte im Zentrum haben. Und mit Menschenrechten meine ich nicht einfach nur das Recht auf Leben, sondern das gute Leben. Also das sind die Sozialstrukturen in Europa. Und da kann man auch sehen, dass da einiges auf der Strecke geblieben ist, auf dem Weg. Das heißt, die Linke hat da, wenn sie über die Sozialpolitik kommt, eigentlich gar nicht den Punkt anzudocken. Die Rechte hat da was anderes, die hat die Sicherheitspolitik als Ansatzpunkt. Und die ist nun in der EU, vor allem seit den 90er Jahren, eben sehr stark verankert, hat vor allem was damit zu tun, dass das Schengen-Projekt auf der einen Seite Liberalismus nach innen gedacht hat und nach außen eigentlich ein ganz altes nationalstaatliches Modell mit festen Grenzen überhaupt nicht durchdacht hat, sondern das hat man quasi ist immer auf so einen automatischen Default zurückgefallen. Mal ganz visionär nach innen und dann ziemlich ideenlos nach außen und das ist jetzt das Schlamassel. Und das hat die Rechte erkannt in langen Prozessen und dockt daran an. Und genau das ist dann der Punkt, auch eine Umdefinition von ganz vielen Strukturen und Begriffen über die sogenannte Metapolitik in den Diskurs hineinzuwirken, also nicht mehr im Sinne der alten Rechten mit Springerstiefeln und Baseballschlägern in erster Linie voranzugehen und die Jugendzentren auseinanderzunehmen, wie wir es vielleicht alle in unserer Jugend noch erlebt haben, sondern über die Diskursveränderung. Und das ist, wir kennen das hier in Deutschland ja über Kubitschek und Schneroda und solche Institute, die da ganz präsent sind. Das hat man aber mehr oder weniger in allen europäischen Staaten mittlerweile, solche Institutionen. Und die fokussieren ganz stark darauf, den Migrationsdiskurs, den Grenzdiskurs immer weiter zu verhärten, immer weiter zu verstärken. Und diese Remigrationsdebatte, die jetzt ja wirklich jeder hier im Kopf hat, wenn ich davon spreche, ist also deswegen auch ganz lang gewachsen, ganz lang entstanden. Darüber schreibe ich dann auch hier in dem Artikel. Und das ist, glaube ich, so das, was die Rechten derzeit für sich als urbares Feld entdeckt haben, weil sie darin auch an etwas andocken können, nämlich die Sicherheitspolitik und gewisse Ängste, die vorhanden sind. In dem Artikel spreche ich, also ich übernehme da ein Zitat von Lea Üppi, eine sehr kluge Politikwissenschaftlerin aus London, die sagte ungefähr, jetzt ich paraphrasiere, jetzt ist ein längeres Zitat, habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber das Trojanische, die haben ein Trojanisches, haben die Migration als das Problem geframed, um darüber ein trojanisches Pferd in Europa zu installieren, von dem aus sie die Demokratie in Flammen setzen werden. Und das Entscheidende natürlich an der Metapher ist, dass die gar nicht mal ganz aufgeht, denn das trojanische Pferd selbst setzt ja nichts in Flammen, das sind ja die Krieger da drin. So, und dann habe ich mich gefragt, was sind denn die Krieger? Und die Krieger sind letztlich Begriffe. Ja, und das Entscheidende ist jetzt, denke ich, nicht nur auf die Rechten zu schauen, sondern viel stärker auch in den allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs hineinzuschauen, wo werden denn diese Begriffe mobilisiert, die letztlich dem rechten Projekt Vortrieb verleihen. Illegale Migration, Grenzsicherheit, volle Kontrolle an den Grenzen, all diese Begriffe. Demokratie, die durch ein Volk gedacht wird und nicht durch durch Dissensfähigkeit, solche Möglichkeiten, die Rechten eben entwickelt haben, das wird ja zunehmend normalisiert. Und ich denke hier, um an Lauren anzuschließen, denke ich, gibt es daraus, wenn man so drüber nachdenkt, sehe ich eigentlich auch ein Potenzial für ein linkes und ein progressives Projekt in Europa. Das ist ja natürlich jetzt ein bisschen polemisch oder ein bisschen spitz, aber man müsste eigentlich viel stärker von dem sozialen Projekt ablassen. Man müsste viel stärker auf das Rechtsprojekt schauen. Wer hat Rechte? Wie sind Rechte ausgestattet? Und dann hat man nämlich was, wo man in Europa andocken kann. Und man könnte es framen, man könnte in eine andere Richtung gehen, man könnte ansetzen. Das ist eine Arbeit, nicht von heute auf morgen. Das ist dann auch über 20, 30 Jahre, muss man das wahrscheinlich umwenden. Aber ich glaube, der Menschenrechtsdiskurs, der ist verankert in der europäischen Verfassung und auch in den ganzen Staaten natürlich als UN-Mitglieder. Und das wäre ein Ansatz, um tatsächlich konstruktiver, progressiver zu denken, meines Erachtens.
Danke dafür. Da werden wir bestimmt auch später nochmal andocken, was Strategien der Zukunft für die Linke sein werden. Weil ihr vorhin so geschmunzelt habt, wenn ihr auf Vorhersagen steht, die eintreffen, im Thema EU, gibt es auch einen Artikel von Maurice Höfgen über Gysis Eurovision, wo es um eine Rede geht, die Gregor Gysi... ich weiß gar nicht, in den 90ern irgendwann als Abgeordneter der PDS gehalten hat, wo es um den Euro geht und welche Zukunft uns da erwartet hat. Erwartet hat? Ja, genau. Pauline, ein anderes Thema, über das du einen Artikel jetzt geschrieben hast in der neuen Ausgabe, ist die europäische Außenpolitik. Es scheint so zu sein, im Gegensatz zu Migration und dem Diskurs ist für die politische Klasse die Außenpolitik oder speziell Sicherheitspolitik etwas, was, ich würde mal sagen, ist nach meiner Ansicht die zusammengeführt hat auf irgendeine Weise. Aber inwieweit kann man überhaupt von einer europäischen Außenpolitik sprechen? Es gibt ja nur eigentlich die EU als Instanz, nicht Europa.
Das ist wirklich eine super Frage, die sich viele seit Jahrzehnten stellen. Also eigentlich hat man vor Jahrzehnten schon gemerkt, wenn es eine starke EU geben soll, dann braucht es eigentlich auch eine kohärente EU-Außenpolitik. Und es gibt einen formelles Framework dafür, das mit den Maastrichter Verträgen geschaffen wurde 1993, aber dann nochmal in Lissabon nochmal gestärkt wurde, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Europas. Und man hat zum Beispiel hat man den Hohen Vertreter für Außenpolitik, man hat einen europäischen auswärtigen Dienst, der quasi das so ein bisschen formell umrahmt. Das bedeutet aber leider überhaupt nicht, dass es wirklich innerhalb der EU eine kohärente Außenpolitik gibt oder dass man sich auf eine Linie einigen kann. Und das ist eigentlich das gleiche Problem, was man überall hat in der EU. Also eigentlich zieht sich das ja durch jede Institution, dass es 27 unterschiedliche außenpolitische Positionen gibt. Das Problem hast du in der Kommission, das Problem hast du im Rat der Europäischen Union und das Problem hast du im Europäischen Rat. Und diese unterschiedlichen Positionen, die ja dann auch noch mit jeder nationalen Wahl immer wieder wechseln, prallen dann aufeinander. Und genau deshalb ist es eigentlich in den letzten Jahren nie gelungen, diesen Traum einer kohärenten EU-Außenpolitik zu verwirklichen. Und was das Spektrum dessen ist, also das Spektrum des Möglichen einer gemeinsamen EU-Außenpolitik oder eben des Unmöglichen, haben eigentlich die zwei großen Krisen, die außenpolitischen der letzten Jahre gezeigt. Also einmal auf der einen Seite hat man das Extrem der Ukraine-Krise, wo sich eigentlich dieser Traum verwirklicht hat. Und auf der anderen Seite hat man den 7. Oktober, die Hamas-Attacke auf Israel und das, was danach folgte, die israelische Offensive auf Gaza und wie dort reagiert wurde, das ist genau das Gegenteil, das war absolutes Chaos. Nach der russischen Invasion in die Ukraine haben alle Mitgliedstaaten wirklich sofort geschafft, eine gemeinsame Position zu finden, wirklich innerhalb einiger Stunden. Man konnte sich innerhalb von wenigen Wochen auf Sanktionspakete gegen Russland einigen, aber auch sehr schnell darauf einigen, dass man der Ukraine eine bedingungslose Unterstützung, aber auch militärische und finanzielle Hilfe geben muss. Und da wirkte eigentlich Europa plötzlich geeint. Viele werden sich erinnern, gerade in der Anfangszeit nach dem 24. Februar vor 2 Jahren hatte man das Gefühl, okay, Europa, die Idee Europa, aber auch in der Europäischen Union, die wird jetzt neu wieder auferweckt. Und das war aber nur ein Moment. Also es war so ein bisschen ein Scheintrug, der dadurch bedingt war, dass in dem Moment zufällig so ein bisschen die relativ gemeinsame Interessen aufeinander gekommen sind. Aber was Gaza gezeigt hat, war eigentlich genau das Gegenteil dessen. Also man hat wirklich total chaotisch, gerade in den ersten Wochen, darauf reagiert, was dort in Israel und Palästina passiert ist. Es hat damit angefangen, dass innerhalb von wenigen Stunden nach der Attacke ein ungarischer Kommissar vorgeprescht ist und gesagt hat, man will die jegliche Hilfe, EU-Hilfe an die Palästinenser aussetzen. Das war aber mit niemandem abgesprochen. Niemand wusste davon. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden wurde das wieder zurückgezogen. Und dann geht es weiter mit Ursula von der Leyen, die so ein bisschen eigenständig einfach nach Israel gereist sind. Auch da waren nicht alle so zufrieden damit, weil das eigentlich nicht ihre Rolle ist, sondern die Rolle des Außenpolitikchefs Josep Borrell. Und sie hat Israel bedingungslose Solidarität und Unterstützung zugesichert, ohne überhaupt das Leid der Palästinenser anzumerken. Dafür gab es Kritik und viele haben sich gefragt, ist da eigentlich eine deutsche Politikerin oder ist das die europäische Politikerin, die hier spricht? Also schon da gab es Kritik und auf der anderen Seite hat man Josep Borrell, der zwar klar die Hamas-Attacke verurteilt hat, aber relativ früh schon sehr kritische Worte gegenüber der israelischen Kriegsführung gefunden hat. Und da gab es ganz klare Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Figuren, die auch so ein bisschen zusammen auch noch mit Charles Michel darum gerungen haben, wer hat denn hier das Sagen in der Außenpolitik? Und da wurde sehr schnell deutlich, dass es gibt niemanden, der dieses Sagen hat. Alle versuchen, das für sich zu beanspruchen. Das ist auf der Ebene und dann hast du auch noch wirklich die EU-Mitgliedstaaten, die durchzogen sind von tiefen Gräben zu diesem Thema, was eben bei der Ukraine nicht der Fall war, weil man sich da irgendwie auf eine gemeinsame Position gegenüber dem in dem Moment zumindest so wahrgenommenen Feind, gemeinsamen Feind Russlands finden konnte, aber in Gaza war das Ganze, in dem Gaza-Kontext ist das Ganze nicht so einfach und man hat auf der einen Seite die Hardliner wie Deutschland oder die Niederlande, die ganz deutlich eine bedingungslose Solidarität und Unterstützung an Israel gegeben haben und auf der anderen Seite eben Staaten, die traditionell eher auf der Seite oder auf einer Palästina-solidarischen Seite stehen, wie Spanien oder Irland. Und das zieht sich eigentlich seither durch. Und das führte dazu, dass die EU nicht als verlässlicher Partner in irgendwelchen Verhandlungen zu diesem Thema wahrgenommen wird. Also da platzte eigentlich dieser Traum, der vor 2 Jahren beschworen wurde, nicht nur von Scholz, sondern auch von anderen europäischen Politikern einer gemeinsamen europäischen Zeitenwende in der Außenpolitik, der platzte eigentlich mit Gaza. Und gut, jetzt nach einigen Monaten konnte man sich ein bisschen mehr auf eine gemeinsame Linie einigen, weil sich auch die Situation dort so klar jetzt herausgestellt hat, wie sie das hat. Aber von einer wirklichen gemeinsamen Außenpolitik lässt sich nicht reden.
Da einspringen, jetzt nicht direkt zu der europäischen Außenpolitik, aber ich glaube, so der rote Faden, der sich so durch alle unsere Antworten oder Beiträge bisher zieht. Übrigens, ich habe jetzt in meinem Wörterbuch nachgeschaut, das Wort, das ich vorhin gesucht habe, war benachteiligt. Ich glaube, dass die Linke in der Europäischen Union strukturell benachteiligt ist und das wollte ich jetzt nochmal reinwerfen. Ich glaube, spricht man über die europäische Außenpolitik, spricht man über Sachen wie eine europäische Sozialunion. Ich fand es auch sehr schön, dass du Willy Brandt vorhin zitiert hast. Wir haben in der neuen Ausgabe auch einen langen Aufsatz von einer französischen Politikwissenschaftlerin, Aurélie, ich lerne jetzt Französisch seit 2 Jahren, aber Aurélie Dianara, glaube ich, spricht man das aus, über die Versuche der sozialdemokratischen Parteien und zum Teil auch der kommunistischen Parteien Westeuropas in den 70ern aus der entstehenden Europäischen Union eine Sozialunion zu bilden. Und da sind so, also mehrere, finde ich, rote Fäden oder wiederholende Muster, die sich bis heute reproduzieren und vor allem, dass das alles sehr technokratisch gedacht wird, notwendigerweise, das wird alles auf der Ebene der Technokratie ausverhandelt, auch rein pragmatisch, weil du nicht in einem Kontinent mit 500 Millionen Einwohnern, die 25 verschiedenen Sprachen sprechen, mit unterschiedlichen Kulturen, politischen Geschichten etc., da kannst du eigentlich kaum sowas wie ein Demos vorstellen oder so ein einheitlicher politischer Prozess. Und das ist, glaube ich, weshalb ich auch gerne mehr über deine Vorstellung hören würde, weil ich glaube, das ist für eine linke Politik der Knackpunkt, wo wir, finde ich, keine gute Antwort haben, weil die historisch betrachtet zumindest war immer die Stärke der Linken zu sagen, wir sind viele oder wir haben die Menschen und ihr habt das Geld sozusagen, um AOC zu zitieren. Und das ist eine Dynamik, die oder eine Strategie, die sowieso in unseren Lebzeiten viel schwieriger geworden ist, dass die Organisationsgrad der Gewerkschaften viel, viel niedriger ist als vor 40 Jahren, dass die Verankerung von politischen Parteien in der Gesellschaft viel schwächer geworden ist. Also all die Werkzeuge, womit sozialdemokratische und auch kommunistische oder sozialistische Parteien im 20. Jahrhundert noch in der Lage waren, sozusagen Kämpfe anzuführen, und zwar vielleicht nicht den Kapitalismus abzuschaffen, aber den immerhin zu zahmen und immerhin den Lebensstandard der großen Mehrheit zu verbessern durch diese zahlenmäßige Stärke, die gibt es nicht mehr und die ist aus meiner Sicht schwer bis unmöglich zu herzustellen auf einer europäischen Ebene. Und wenn wir die erfolgreichen Momente anschauen, die es gab, die passierten immer dann höchstens auf einer nationalstaatlichen Ebene. Und da bin ich halt sehr skeptisch, ob man das auf einer europäischen Ebene produzieren kann, zumindest in den nächsten 50 bis 100 Jahren sozusagen. Und glaube ich, bis dahin sind wir strukturell sehr benachteiligt in den europäischen Institutionen. Wir sehen ja an Brexit, dass jetzt ein Austritt aus der Europäischen Union das nicht unbedingt besser macht. Ich glaube aber auch nicht, wenn man jetzt England anguckt, seit 2016 ist es jetzt wirklich rechter als vor 2016. Persönlich glaube ich nicht. Die Umfragen deuten darauf hin, dass jetzt auch bald eine tolle progressive Labour-Regierung dort an die Macht kommen wird, zwinker, zwinker, aber dass quasi das Verhältnis zur Union an sich nicht definiert, in welche Richtung eine Gesellschaft geht. Und jetzt bei dir, Frank, da würde ich mich, also da denke ich, wenn man sich auf die rechtliche Ebene konzentriert, da kann man bestimmt auch im Sinne von negativen Freiheiten was gewinnen, von individueller Bewegungsfreiheit, Schutz vor Repressalien etc. Aber wenn wir über eine Gesellschaft reden, wo eine Vertiefung der Demokratie zum Beispiel angestrebt wird oder eine Vertiefung der sozialen Rechte, ich glaube, da sind wir in diesen Institutionen strukturell benachteiligt bis komplett blockiert. Und das würde mich interessieren, wenn du das noch ein bisschen ausbuchstabieren könntest.
Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz noch zu Pauline. Ich finde das einen wichtigen Punkt, den du eingeworfen hast zur Außenpolitik, dass es keine klare Linie gibt. Das würde ich aber sagen, ist ein spezifischer Punkt vielleicht von krisenbetonter Sicherheitspolitik. Denn in Bezug auf eine Außenpolitik, gerade Migrationspolitik, gibt es eine ganz klare europäische Linie, wo alle wunderbar zusammenstehen und gar kein Problem mit Tunesien-Deals haben. Ja? Ich denke, auf der Seite der Externalisierung von, ja, so quasi, was ja aus Afrika oft als koloniales europäisches Auftreten verstanden wird, da gibt es ja dann schon eine große Einigkeit, quer durch die Nationen und auch mit der Kommission. Ja, dieses Projekt oder dieses was ich so ein bisschen angerissen habe, ist natürlich nur eine Idee. Die lässt natürlich auch ab von gewissen Grund. Deswegen ist mir schwer zu sagen, von einem linken Projekt zu sprechen, würde vielleicht ein progressives Projekt eher nennen. Es gibt eine interessante Konstellation, die ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass die Europäische Union natürlich, ne, wir alle verbinden ganz viel Menschenrechte mit der Europäischen Union, Garant der Menschenrechte, dafür hat sie einen Nobelpreis gekriegt. Die Europäische Union war aber bislang noch nicht in der Lage, die Europäische Charta für Menschenrechte anzunehmen. Das ist gar nicht wirklich bekannt eigentlich. Ja? Der Prozess ist nicht abgeschlossen. Die EU hat ihre eigene oder ihr zugrunde gelegte Menschenrechtscharta eigentlich noch gar nicht, ist noch nicht beigetreten. Nur die einzelnen Staaten. Die EU selbst hat es noch nicht geschafft. Das heißt, die Staaten selbst sind doppelt Menschenrechtsideen verpflichtet, nämlich der Europäischen Charta und der UN-Charta. Die Europäische Charta ist da wesentlich restriktiver, was das angeht, was quasi sehr stark über negative Freiheiten gedacht. Die UN-Charta ist sehr stark auch über positive Freiheiten gedacht. Das sind die Rechte, die meistens noch nicht umgesetzt sind. Die ganzen sozialen Rechte, die so ab Artikel 16, 17 so kommen. Das sind ganz viele soziale Rechte, die tatsächlich da eigentlich festgeschrieben sind. Und da gibt es welche, die natürlich umgesetzt sind, großteils, ne, Gesundheitsverpflegung und solche Sachen, aber eben andere auch noch nicht. Das gibt es eben ganz viele Ideen eigentlich, wo soziale Rechte ansetzen können, meines Erachtens. Und da nun alle Staaten auch der UN-Charta verpflichtet sind und die über die EU die Verjüngung auf die EU-Charta noch gar nicht gegeben ist, ist meines Erachtens, und das kriegen die auch nicht durch, das schaffen die nicht. Kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein. weil der Menschenrechtsdiskurs derzeit nicht so ist, als ob irgendwas angenommen würde. Es wird ja eher abgeschafft. Ja? Also von daher wäre meines Erachtens der Bezug auf die 48er-Deklaration und die entsprechenden auch dann in den 70ern etablierten Pakte für soziale und politische Rechte und so weiter sehr gute Ansatzpunkte, um tatsächlich nicht klagend vor Gerichten, sondern diskursiv, gesellschaftsdenkend zurückzukommen, zu sagen, so können wir Gesellschaft auch denken, darauf können wir uns beziehen. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie eine Strategic Litigation in Bezug auf Menschenrechtsdurchsetzung oder so. Das ist ganz punktuell nur möglich. Ich glaube vielmehr tatsächlich über einen diskursiven Ansatz zu sagen, es gibt diese Rechte und die sind uns eigentlich garantiert, die bringen uns eigentlich auch zusammen und die bringen uns auch mit den Menschen zusammen, die jenseits der Grenzen leben. Hier gibt es quasi Handlungsbedarf, politischen Handlungsbedarf, das umzusetzen, weil wir können die uns nehmen. Wir nicht nur dagegen wehren, dass sie abgeschafft werden, wie zum Beispiel meinetwegen in Grenzregionen und wir haben dann, dass da Pressefreiheit eingeschränkt wird und ja, die Unsicherheit ist, ob man noch Menschen im Auto mitnehmen darf und all diese Fragen, sondern tatsächlich auch, was kann man eigentlich darüber erlangen? Und ich glaube, da steckt da viel drin, das musste man nur entdecken.
Mich würde dann interessieren, also es gibt ja momentan diese ganz, ganz große Spannung, die wir auch in Deutschland sehen. Also auf der einen Seite haben wir eine Außenministerin, die sich der wertegeleiteten Außenpolitik, die ja eigentlich dem Gedanken von einer rechtsgeleiteten Außenpolitik unterliegt. Also der Gedanke ist, es gibt Menschenrechte darauf, also es gibt bestimmte Werte, denen wir uns verpflichten. Darauf basierend gibt es Menschenrechte, die formuliert wurden und darauf wollen wir unsere Außenpolitik basieren und aufbauen. Auch auf EU-Ebene gibt es so ein bisschen solche Ansätze, also es gibt solche Eckpunkte, man verpflichtet sich zu, für Freiheit in der Welt zu sorgen und für Gerechtigkeit und Menschenrechte, so diese sehr generischen Eckpunkte, auf die man sich da einigen konnte. Und das steht aber ja in einer Diskrepanz zu eine Politik, die sich eigentlich vor allem an Interessen richtet. In Deutschland ist es sehr deutlich zu sehen in den letzten Jahren, sowohl im in dieser Differenz Ukraine Israel Palästina ist es sehr gut zu sehen, dass es eigentlich vor allem um geopolitische Interessen geht und nicht wirklich um irgendwelche Werte, die man formuliert hat. Wie lässt sich das zusammenbringen, also auf der einen Seite die Notwendigkeit, die eigenen Interessen zu vertreten, auf der anderen Seite zu sagen, man will wertebasiert arbeiten.
Ich glaube gar nicht. Also ich glaube nicht über das Außenministerium. Das kannst du so kurz zu beantworten. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, durch den das geht. Sondern das geht, ich glaube, hier über Jacobin und über solche Formate ernsthaft drüber nachzudenken, wie in die Zukunft aussehen kann. Ja, also es beginnt nicht bei Baerbock und endet da auch nicht. Und ich würde vor allem auch sagen, man genau darüber nachzudenken, nicht in diese Wertefalle zu tappen, sondern auf Rechten zu beharren. Das ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, also hast du ja eben schon formuliert, das finde ich ganz wichtig.
Also würdest du sagen, du sagst jetzt in die Wertefalle tappen, aber was ich meinte vorhin mit, die Rechte basieren ja auf einem Grundgedanken von Werten, ist das ein falsches Framing aus deiner Sicht?
Ja, also die Menschenrechte als solche sind ja keine Rechte, die wir einklagen können. Ja, die stehen ja erstmal nur zwischen Staaten. Und dann gibt es gewisse Pakte, die festschreiben, dass man sich als Individuum auch darauf beziehen kann oder als Gruppe. Und da gibt es also wirklich, das ist dann nicht in so einem leeren Werte, Rahmen, Freiheit, Frieden, Menschenrechte und alle kriegen Eierkuchen, sondern es ist, ja, es gibt gewisse Möglichkeiten, in denen man sich da sich beziehen kann, wozu sich die Institutionen Europas oder der Staaten bekannt haben, die sind da. Ja, ich glaube, es sind Instrumente vorhanden, auf die man sich beziehen kann. Das wäre aber wirklich dann wiederum diese schon wieder sehr starke juristische Seite. Ich glaube noch viel stärker, diese Rechte zu mobilisieren als etwas, auch wenn sie noch gar nicht ausformuliert sind in diesen Pakten, ja, also so nur angedacht sind im Sinne von, wie wirken die auf uns? Wie können wir die für uns? Ihr habt da gesagt, dass wir dieses Recht so und so haben, ja. Wie können wir das gemeinsam durchsetzen? Und da finde ich was ganz Wichtiges, wo ich glaube auch bei der Linken ein Problem besteht und ich weiß nicht, wie man das überwinden kann. Ich meine, Streeck hat ja auch einen Text drin, da könnte man auch drüber diskutieren. Ich glaube, man muss wirklich von dem Souveränitätsgedanken ablassen. Ja, also wir denken immer noch in unseren nationalen Böckschen. Und solange wir das tun, kommen wir da nicht weiter. Da bin ich sehr überzeugt davon. Und das war, glaube ich, auch das Problem von den erwähnten linken Projekten, die du gesagt hast, die jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren so in Europa, die ganz stark noch die Probleme letztlich in Bezug auf ihren Nationalstaat gelöst haben, weil da wurden sie auch gewählt und darum ging es ja auch. Das waren ja diese akuten Probleme der nationalen Staaten. Aber letztlich verharrt es dann immer auch in diesem Kontext zum großen Teil. Ne? Da gab es natürlich schon Gedanken, die drüber rausgingen, aber die praktische Ausrichtung und allem, auch von Sozialpolitik, war nationale Politik. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
Willst du dazu was erwidern, Lauren?
Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also ich finde, also man kann es, denke ich, so oder so aufgreifen. Wir hatten jetzt nicht in der Ausgabe, aber neulich auf Jacobin in der Online-Ausgabe haben wir einen sehr interessanten Text von Vladimir Burton, glaube ich, heißt er, ein Politikwissenschaftler an Oxford, über, ich glaube, das hieß internationale Solidarität für die europäische Linke ist mehr Schein als Sein. Und dann ging eigentlich darum, was ich am Anfang gesagt habe, so diese pathetische Solidaritätsvideos. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich erinnere mich halt sehr stark, das hat mich sehr eingeprägt, als Herrn Tsipras gewählt wurde, ganz viele Bilder, damals noch auf Facebook, von so linke Abgeordneten, die halt in ihren Büros stehen und dann halt so selbst ausgedruckte Schilder hochhalten in ihren Büros, so Solidarity with Greece. Und darauf hat sich eigentlich die internationale Solidarität dann auch größtenteils beschränkt. Und ja, genau, exactly. Oder jetzt heute auf der Buchmesse dieses Bild von diesen 200 Leuten mit Demokratie leben jetzt, indem man ein buntes Schild, immerhin waren sie zusammen an einem Ort und nicht in ihren Büros über Facebook vernetzt. Aber ich glaube, das ist sehr bildlich dafür oder exemplarisch dafür, für wie begrenzt die internationale Solidarität war und ist. Aber ich, genau, da glaube ich, haben wir die Differenz. Ich frage mich wirklich, ob man in den institutionellen Rahmen, in dem wir haben, anders handeln kann. Also ich glaube, so die Tragödie von Syriza, und das schreibt auch oder sagt auch Varoufakis in dem Interview, er ist überzeugt auf jeden Fall, wenn man hochgepokert hätte, er glaubt, dass Merkel nachgelassen hätte, dass sie das dritte Paket Griechenland nicht aufgezwungen hätte, dass sie Griechenland nicht aus der Eurozone rausgestoßen hätten und dass vielleicht da plötzlich eine andere Policy-Fahrt ermöglicht gewesen wäre. Wenn man sich das quasi zugetraut hätte, hochgepokert hätte, aber es war natürlich ein massives Risiko, weil, nicht wirklich, weil dann ging Griechenland letztendlich den Weg, den ihnen sonst aufgezwungen worden wäre. Aber er sagte in dem Interview, das war damals, ich glaube, heute ist dieses Fenster geschlossen. Ich glaube, die europäischen Institutionen werden so eine Situation nicht mehr zulassen. Und wenn du eine progressive Steuerpolitik umsetzen willst, eine progressive Sozialpolitik, er sagt nicht, man muss aus der Union austreten, aber er sagt, es ist nicht in der Eurozone möglich. Das ist die Lehre, die wir von 2015 ziehen müssen, ist, dass innerhalb dieser Währungsunion eine andere soziale Politik oder Sozialpolitik möglich ist. Und wo ich, also das ist aber, glaube ich, nicht eine Wertefrage, sondern eine sachliche Frage. Ne? Also geht es ja oder nein? Wie man das wertet, ist das, denkt man das national oder international, ist, finde ich, nochmal eine andere Frage, wo wir vielleicht auch anders drüber nachdenken müssen. Was, finde ich, auch in dem Beitrag von Hans Kundnani in der Ausgabe rauskommt, dass wir nicht unsere Werte nur an Strukturen anketten sollen. Also er prangert an, das Denken, die EU ist automatisch internationalistisch und ein nationalstaatlicher Rahmen ist automatisch nationalistisch, sondern wir sollten das pragmatischer denken, wo kann man eine Politik umsetzen, die wir umsetzen wollen, und kann man dann vielleicht auch über andere Bündnisse nachdenken. Also vielleicht sagt man, gut, ich meine, wir reden jetzt von sehr hypothetischen Situationen, in denen wir uns nicht befinden werden in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich, aber vielleicht hat man da in einer Allianz von Regierungen in Südeuropa, die Regeln brechen, die entweder aus der Eurozone austreten oder damit drohen, wenn die Institutionen in Brüssel X und Y nicht akzeptieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir paradoxerweise auch von den Rechten lernen können, dass die rechten Regierungen in Ungarn bis vor wenigen Monaten in Polen viel mutiger waren als die linken Regierungen in Europa, einfach zu sagen, nee, wir brechen mit den Regeln, wir machen, was wir wollen. Okay, nicht, so weit ging es nicht, aber die haben hochgepokert und quasi Brüssel herausgefordert, ja, mach was. Und gut, die Kommission hat jetzt diese 10 Milliarden Euro für Ungarn eine Zeit lang eingefroren, aber letztendlich konnte Orbán mehr oder weniger die komplette Medienlandschaft untersagen. Also ich will das, das sind jetzt nicht Positivbeispiele, ne? Aber nur so Kontrastfolie zu dem, was zum Beispiel Syriza geschafft hat. Er konnte die komplette Medienlandschaft in Ungarn mehr oder weniger ausschalten, unter seine Kontrolle bringen. Bürgerrechte einschränken. In Polen konnten sie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken, drastisch. Alles, was eigentlich gegen den Strich, den europäischen Strich geht, aber die Alternative, man legt sich wirklich mit ihnen an und schafft vielleicht einen gefährlichen Präzedenzfall für den Zusammenhalt der Union, das wollten dann die Machthaber, schreckliches Wort, aber das wollte man in Brüssel dann doch nicht machen. Und ich glaube, so ein bisschen mehr oder viel, viel mehr von diesem Vorgehen müssten linken Parteien und linke Regierungen ausprobieren, um zu gucken, wie weit kann man die Regeln der Europäischen Union ausdehnen und für eine andere demokratisch-sozialistische Politik umkrempeln. Weil ich glaube, sonst befinden wir uns, wie gesagt, jetzt habe ich das Wort, in einer strukturellen Benachteiligung und in sowas wie eine Zwangsjacke, die, glaube ich, immer wieder führt. Und das ist, glaube ich, die strategische Frage, die auch am Ende von deinem Beitrag aufkommt, aber in mehreren Beiträgen aufkommt. Wir finden uns jetzt als Links, als Sozialisten, als progressive Menschenkräfte in der Defensive, eigentlich überall in Europa. Und wenn man jetzt die Mobilisierungen gegen die AfD hier in Deutschland zum Beispiel anschaut, aber auch wenn man jetzt 27 jetzt wieder in Frankreich wählen geht, da wählt man wahrscheinlich letztendlich zwischen Macron oder Le Pen, dass quasi Progressiven gezwungen sind auch letztendlich, mit dem Zentrum zusammen gegen die extreme Rechte zu stehen. Und das ist eine existenzielle Frage. Ich halte auch nichts von Klugscheißern im Internet, die behaupten, man müsste mal einfach so, um es auszuprobieren, von links Le Pen zum Beispiel wählen. Ich glaube, das sind sehr gefährliche Gedankenspielen. Aber wenn die Linke es nicht schafft, auch die Mitte oder das Zentrum herauszufordern, dann wird diese Spirale immer weiter nach unten gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, in dem wir uns befinden, eben weil die Linke keine überzeugende Plan B vorlegen konnte, keine wirklich überzeugende Fortschritte machen konnte, zum Beispiel in Griechenland, hat man jetzt eine krasse rechte Hegemonie und 4-5 zersplitterte linke Parteien, die gemeinsam vielleicht auf 12% kommen, obwohl sie vor 10 Jahren gemeinsam auf 40-50% kamen. Und da, wenn wir uns nicht mehr zutrauen, landen wir in einer Situation, wie wir jetzt sind, nur noch schlimmer.
Willst du darauf antworten?
Ja, natürlich.
Ja.
ich stimme dir zu, ja. Aber ich will mal trotzdem aus dem Punkt mal umblenden. Und wie du gesprochen hast, muss ich dran denken und muss ich an all die ganzen fürchterlichen Diskussionsrunden und so weiter denken, die ich mir so für meine Forschung so anhöre. Und die Rechten sagen eigentlich was genau Ähnliches. Die sagen, es gibt ein linkes hegemoniales Projekt. Die stimmen alle zusammen ab. Wir stehen hier alleine da und so weiter. Das ist schon schwierig, ne? Ja, klar, richtig. Genau. Links beginnt beim März. Aber ja, wenn ihr Kohl zitiert, dann kann ich. Also die sagen was ja Ähnliches. Ich glaube, deswegen würde ich da vorsichtig sein. Also und natürlich, was da jetzt drinsteckt, ist eine totale Lamoyanz. Das ist eine absolute Lamoyanz und das ist eine strategische Lamoyanz. Weil man sich da vereinen kann hinter dem gemeinsamen Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Und das, was aber gleichzeitig gemacht wird, jenseits dieser Lamoyanz auf den Bühnen, ist in den Städten Arbeit seit langem Agenda-Setting. Und das ist ein supranationales Agenda-Setting. Du hast schon recht, dass die ihre nationalen Ziele durchsetzen, aber dass die Rechten ihre nationalen Ziele durchsetzen, ist ja das supranationale Ziel. Also von daher im Hintergrund gibt es ein gemeinsames supranationales Denken darüber, wie man diese Agenten durchsetzen kann und was diese Agendapunkte sind. Und da haben die Begriffe für und die sind geteilt. Ja, also von Farage bis was weiß ich wo nach Portugal. Ja? Und das ist das, was mir fehlt. Das ist das, was mir auf einer linken, auf einer progressiven Seite fehlt, ist ein aktives Nachdenken darüber, was sind unsere geteilten progressiven Agenda-Punkte, die wir setzen, die wir frame, wo wir Begriffe für haben, die wir teilen, die wir in langen Prozessen miteinander aushandeln, um zu wissen, okay, das sind so Eckpunkte, auf die wir immer wieder zurückkommen. Und dann wäre es mir natürlich ganz recht, wenn es anders ist als bei der Rechten, nicht um Angst, sondern um irgendwelche, um Zukunftsideen und Hoffnung kreist. Aber das ist, glaube ich, der große Unterschied, was uns fehlt.
Ihr habt vorhin eigentlich alle einen wichtigen Punkt meiner Meinung nach angesprochen, nämlich die Rolle, die Vormachtsrolle von Deutschland, einfach die Macht von Deutschland, die Deutschland in der EU hat, aber auch wie die EU konzipiert wurde, nach welchen Prinzipien und wer da große Rollen spielt. Mich würde interessieren, Pauline, du hast ja gesagt, du hast auf der einen Seite gesagt, es gibt Interessenkonflikte, aber auch, dass man so ein bisschen während dem Ukraine-Krieg Einigkeit hatte oder gefühlt hat in der europäischen politischen Klasse. Welche Rolle spielt gerade Deutschland und hat sich die Rolle von Deutschland verändert oder ist es die gleiche, die es immer war?
Welche Rolle spielt Deutschland? Also Deutschland spielt natürlich sowieso, weil es die stärkste Wirtschaftskraft ist, eine ganz große Rolle in allen Bereichen der EU. Aber auch in der Außenpolitik hat Scholz versucht, eine Führungsrolle zu spielen, gerade nach der Ukraine. Also seine Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022 war ja genau das. Er hat versucht, diese Situation, diese neuen Begebenheiten, die geschaffen wurden von Putin, darauf auf eine Art und Weise zu reagieren, die ihn so ein bisschen in eine Führungsposition setzen. Ja,
willst du was sagen? Nee, du kannst gerne ausführen. Ich wollte nur gerade danach darauf hinaus, welche Rolle dann die Linke in Deutschland spezifisch hat. Also du hast ja gesagt, man soll sich von der Souveränität, von dem Souveränitätsgedanken lösen, aber letzten Endes gibt es ja auch Linke in allen europäischen Ländern. Und welche Chance oder welche Strategie oder denkst du, es gibt überhaupt eine Hoffnung für die Linke in Deutschland, dass auf der Ebene eine Rolle zu spielen, um Deutschland zu beeinflussen? Und vielleicht auch eine Frage für alle, also für euch drei, welche Rolle man in Deutschland als Linker für Europa einnehmen kann?
Also dadurch, dass ich beim ND arbeite jetzt seit einigen Monaten, habe ich sehr viel mit der deutschen Linken zu tun, fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen, mit diesem Haufen an Leuten, die irgendwie versuchen, was besser zu machen, aber es irgendwie auch nicht so richtig hinkriegen. Ich glaube, gerade was diesen Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angeht, ist die Linke in einer sehr schwierigen Position. Also sie ist in einer ständigen Defensivhaltung und ist natürlich auch recht gespalten oder war von Anfang an recht gespalten in der Frage, wie reagiert man jetzt darauf? Also es gab ja oder es gibt traditionell die Antikriegsbewegung in der Linken, die aber nach der Invasion auf einmal relativ gespalten wurde, also innerhalb dieser Bewegung, aber auch außerhalb, unter anderem unter verschiedenen Strömungen der Linken. Und was jetzt möglich ist, ist eigentlich nur noch ein Reagieren auf, genauso wie es ja auch bei der EU ist, ein Reagieren auf geschaffene Tatsachen und ein Reagieren auf diese Narrative, ihr habt es alle gemerkt, was für Narrative auf einmal wieder aufkommen. Narrative, die längst vergessen geglaubt waren, eigentlich von das gute Europa kämpft gegen das böse Russland und gegen den bösen Osten. Also so sehr pauschale Gut-Böse, die Markus Söder meinte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wir kämpfen die helle Seite der Macht gegen die dunkle Seite der Macht. Natürlich hat er wieder eine Star-Wars-Referenz gemacht, das liebt er. So und darauf kann die Linke eigentlich gerade nur so ein bisschen reagieren defensiv und sagen, das ist Propaganda. Da ist aber das Problem, weil man sich dazu so einig ist in Europa, ja, Russland ist böse und wir müssen dagegen kämpfen, ist es sehr schwierig zu sagen, das ist Propaganda, ohne in die Ecke gesteckt zu werden, dass man Putin-freundlich wäre oder so. Also das Aufzeigen der Gleichzeitigkeiten und des Kontextes, in dem dieser Krieg entstanden ist, ist eigentlich tabuisiert worden. Und deshalb schafft es die Linke nicht so richtig, da aus dieser Defensivhaltung rauszukommen.
Lauren, was würdest du sagen, welche Auswirkungen hat die Lage der Linken in Deutschland gerade auf die Linke in Europa?
Ach so, die Linke in Europa. Weil auf Europa hat sie, glaube ich, keine Auswirkungen. Das ist vielleicht entlastend für uns psychisch und mental, aber auch irgendwie eine bittere Bilanz. Aber ich glaube, vielleicht kann man dann, oder vielleicht so allgemein so die Lage der Linken in Europa, also das ist schon interessant, nicht interessant, aber so ein bisschen lustig, wenn man so guckt, ich meine, die Europäische Linkspartei, alle europäischen Parteien sind ja mehr oder weniger leere Hülsen, aber die Europäische Linkspartei ist vielleicht auch besonders leer, einfach weil sie immer kleiner war, immer weniger Geld hatte, weniger Einfluss. Und eigentlich befindet sich in dieser Europäischen Linkspartei viele Parteien, die viel größer sind als die Deutsche Linke. Aber gut, Deutschland ist ein großes Land, es ist auch ein reiches Land. Die Hälfte der Präsidenten und Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei seit ihrer Gründung 2004 waren immer Deutsche. Ja? Gregor Gysi war da mal, Lothar Bisky war da mal, Martin Schirde waren jetzt, davor war aber auch jemand, deren Namen fallen mir auch alle gar nicht mehr ein. Also die Deutsche Linke hat eigentlich schon immer eine sehr outsized role, so to speak, in der Europäischen Linken. Und die Krise der Deutschen Linken wird auch widerspiegelt in der Europäischen Linken. Aber ich glaube, was so fast vielleicht das Genick der Europäischen Linken brechen könnte, ist tatsächlich weniger der Krieg in Gaza, weil da sind eigentlich alle, außer hier in Deutschland, sich alle einig, aber tatsächlich der Krieg in der Ukraine, dass das Spaltungen zwischen Süd und Nord, zwischen Ost und West hervorbringt, auch zwischen so Alt-Kommunist-Parteien sozusagen und neueren Linksparteien, also vor allem so die KP in Spanien und in Portugal, die noch eine sehr jetzt stark von Kalten Krieg geprägtes Denken hegen, dass das vielleicht alles gar nicht mehr zusammengeht. Was, glaube ich, in erster Linie tatsächlich auch tragisch ist, weil so schwach die Europäische Linke ist, immerhin gab es eine. Es gab jetzt immerhin seit fast 30 Jahren eine linke Fraktion im Europäischen Parlament. Und auch wenn ich quasi argumentiere in der Ausgabe, dass das Europäische Parlament gar nicht so viel macht und machen kann, es ist ja auch so, es ist trotzdem immer besser, diese Stimme zu haben, als sie nicht zu haben. Und ich befürchte, es ist zumindest nicht auszuschließen, dass es nach dieser Wahl im Juni gar keine Europäische Linke Gruppe mehr gibt. Ich glaube, damit sollte man erstmal, also zumindest damit rechnen, dass das möglich ist. Aber wie ich vorhin meinte über die Bundestagswahl 2021, dass dann quasi das Pflaster aufgerissen wurde, ähnlich ist es eigentlich mit dem Ukraine-Krieg. Also die Krise war schon längst da, weil eigentlich ist diese Krise seit 2015 sehr sichtbar und sehr zu sehen, dass die Europäische Linke halt einfach wirklich kein Projekt anzubieten hat, keine Perspektive anzubieten hat. Ich würde sagen, die einzigen Lichtblicke, die wir haben, sind so, sei es die Kommunistische Partei in Österreich oder die Partei der Arbeit in Belgien, Parteien, die es schaffen, auf einer kleineren Ebene so eine kontinuierliche Aufbauarbeit zu betreiben und eine Verankerung in Kommunen, in Städten aufzubauen, die so ein bisschen, jetzt wirklich nur so ein bisschen, aber so ein bisschen erinnert an die guten alten Zeiten, wo insgesamt politische Parteien ein viel größerer Teil des gesellschaftlichen Lebens waren, aber vor allem auch linke Parteien da einen viel größeren Einfluss genommen haben auf unseren Alltag als jetzt. Aber auch da denke ich, wenn wir ehrlich sind, was sowohl die Österreicher als auch die Belgier gemeinsam haben, unter anderem, es heißt, dass die nicht an Regierungen beteiligt sein mussten bisher. Und das heißt, sie haben quasi noch nicht diese Feuerprobe durchstehen müssen und sind dadurch auch so ein bisschen, jetzt überspitzt gesagt, unbefleckt. Und ich glaube, die wirkliche Probe wird sein, zum Beispiel in Belgien, da gibt es nationale Wahlen im Juni und in der Hauptstadt steht, also gerade in den Umfragen ist die Partei der Arbeit an erster Stelle. In Wallonien sind sie Nummer zwei hinter den Sozialdemokraten. Also auch die PTB wird sozusagen bald damit umgehen müssen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen können, aber in einer Struktur, wo quasi ihr Programm gar nicht wirklich umsetzbar ist. Und ich glaube, das ist eine Hürde, ein Problem, womit wir alle zu tun haben, ob wir bei 4% sind oder bei 40. Ich glaube, der einzige Gegenmittel kann sein, und da glaube ich, hat man in Belgien zumindest ein paar hoffnungsvolle Zeichen, dass man nicht nur im Parlament, sondern auch jetzt auf der Straße sozusagen und in der Gesellschaft Gegenmacht aufbaut, die wirklich Druck machen kann und ein linkes Programm umsetzbar oder quasi die Umsetzung davon erzwingen kann, auf eine Art und Weise, wie du im Parlament alleine nicht machen lässt oder kannst. Leider auf der europäischen Ebene sind wir, glaube ich, gerade sehr weit davon entfernt.
Bevor ich dich antworten lasse, Frank, will ich nur gerade sagen, dass wir gleich Zeit haben werden für zwei, drei Fragen aus dem Publikum. Also könnt ihr schon mal überlegen, falls ihr was fragen möchtet.
Ganz, ich einfach nur eine Ergänzung, weil ich, ja, wenn du von der Machtoption drauf schaust, dann triffst du, glaube ich, eine treffende Diagnose. Das ist aber nicht die einzige Rolle, die so eine Partei hat. Gerade auch, hat auch eine kontrollierende Rolle in Parlamenten, und die Funktion, Anfragen stellen zu können und damit Daten zu generieren, die dann anderen Akteuren pro Asyl und Co. zur Verfügung stehen, ist was ganz, eine ganz wichtige Aufgabe auch von parlamentarischen Parteien, weswegen ich jetzt nicht sagen würde, es hat gar keine Rolle oder gar keine Funktion, sondern das ist was ganz, ganz Zentrales, weil genau darüber eben dann auch andere Diskurse ermöglicht werden, die vielleicht im Parlament gar nicht stattfinden oder nur ganz am Rande, aber diese wirklich Fragen zur Abschiebung oder ähnliche, ne, gewisse Diskussionen, die sind eben dann von, oder Zahlen, nicht verfälschte Statistiken, die Fragen eben so zu stellen, dass sie nicht von Anfang an verdreht werden können. Das ist eine ganz entscheidende Rolle, eine ganz entscheidende Funktion, und im Europäischen Parlament gerade kann man es, glaube ich, auch sehr gut sehen, wie sowohl die Linke als auch die Grüne Fraktion, Gruppen das immer wieder auch tun und ganz entscheidend sind, dass gewisse Sachen sichtbar werden und dann zum Beispiel, auch wenn es nur marginal ist, aber eine gewisse Einhegung von Frontex ja stattfinden konnte, zumindest ein Anfang davon, ja. Ein Anfang, ein ganz zarter Anfang. Aber ja, ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die man nicht vergessen darf. Ich bin immer ganz vorsichtig, jetzt immer gleich so das Kind mit dem Bade auszuschütten und dann alles machtlos oder sinnlos zu sehen.
Das ist immer das, was ich Leuten sage, wenn sie sich ganz stark gegen linken Parlamentarismus stellen, weil ich dann eine gegenseitige Position einnehmen will, aber jetzt bin ich ja auf der anderen Seite. Ich muss sagen, also das, was Lauren gerade eben gesagt hat, die Linke muss sich überlegen, wie sie sich neu erfindet. Und wir haben Vorbilder, wo das funktioniert. Und das funktioniert jetzt so ein bisschen funktioniert. Also wir haben ja schon zum Beispiel Graz und kürzlich Salzburg, wo eine kommunistische Partei tatsächlich Erfolg hat. Und diesen Erfolg hat sie auch deshalb, weil sie sehr nah dran ist an der Lebensrealität, weil sie sehr konkret aufzeigt, wie sie etwas besser machen kann. Und ich glaube, das geht aus dem Parlament heraus nicht so besonders gut. Natürlich stimme ich dir zu, es gibt diese Kontrollfunktion, die Linke in der Opposition immer und immer wieder einnehmen kann. Und das hat seinen Wert innerhalb des Parlaments. Aber jetzt müssen wir uns trotzdem die Frage stellen, also ist das unser ewiger Anspruch, zu sagen, wir sind nur in dieser ständigen Kontroll- und oppositionellen Haltung, wir kritisieren in der ständigen, wir sind in der ständigen Kritik. Eigentlich kann das nicht ein linker Anspruch sein, wenn wir eine Welt nach linken Vorstellungen umgestalten wollen, dann muss man eigentlich viel mehr in die Offensive gehen und nicht ständig in dieser Defensivhaltung sein. Und dazu braucht es, glaube ich, nicht den Parlamentarismus. Der hat uns in den letzten Jahren zumindest in Deutschland irgendwie nicht so richtig weitergebracht. Ich glaube, eine Linke würde sich gerade besser tun, wenn sie sich nochmal ganz anders aufstellen würde und eben nicht mit Fokus auf diese Rolle, die sie im Bundestag oder in der EU spielt.
Lass uns ein paar Fragen aus dem Publikum. Haben wir sein Mikro?
Hier an der Seite gibt es.
Ja, ich finde das interessant.
Moment. Einen Moment.
Sekunde, brauchst du ein Mikrofon?
Ja. Du bekommst auf jeden Fall eins.
Vielen Dank erstmal euch allen. Pauline, was du gerade gesagt hast, finde ich spannend, weil ich glaube, das einzige so wirklich linke Projekt, was funktioniert, ist Salzburg und Graz. Und das ist doch am Ende parlamentarisch legitimiert oder nicht. Also warum gelingt es nirgendwo sonst als da? Warum kriegen es diese KPs in dem Sinne hin? Und wieso ist, wenn du dir das anguckst, wieso ist dann sozusagen dein Schluss aus der Beobachtung, dass es parlamentarisch nicht funktioniert? Das Gleiche übrigens finde ich kritisch zu sagen, dass man sich der gleichen Methoden bedienen muss, wie es die Ungarn tun, also die Grenzen austesten. Die Ungarn testen die Grenzen nicht aus, die Ungarn sind, das ist ein verbrecherisches Unterfangen, was die da am Start haben. Und jetzt zu sagen sozusagen, hey, das funktioniert, das schlägt durch, das sollten wir als Linke auch machen, ist, glaube ich, eine drastische Fehleinschätzung. Und naja, und meine Frage ist eben, wo positioniert sich die Linke? Und vielleicht die ganz allererste Frage, die gestellt wurde, ist, wo ist es schiefgelaufen? Wo ist das Problem sozusagen? Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen hin, weil ich finde das, was ich jetzt gehört habe heute Abend, fand ich eher ein bisschen zu passiv, ideenlos, eher, ich weiß nicht, ja, eher so die Umstände reklamierend. Vielen Dank.
Ich denke... Genau, ja. Da die Dame. Wir sammeln ein, zwei Stück und dann können wir beantworten.
Ja, vielen Dank. Ich finde auch die Knüpfe quasi an mit dem zweiten Teil der Frage an Pauline und auch meinen Vorfrager. Was wären denn dann die progressiven Ideen? Also wenn, wie gesagt wurde, das Momentum kaum vorstellbar ist, würde ich euch dann zu einer Gedankenreise bitten, das Momentum dann doch noch einmal auszudenken, weil, ich meine, wenn man schon denkt zusammen. Und die andere Frage ist vielleicht konkreter an Frank gerichtet nochmal, die Frage, wie geht das zusammen, weil du hast ja schon mal ein konkretes Beispiel genannt, man könnte sich drehen, man könnte sich auf Begriffe und Agendapunkte drehen, was ich eine sehr schöne, sagen wir mal, auch abstrakte Idee halte, aber du hast sie auch konkretisiert und gesagt, lass uns um die Rechte-Frage, die Menschenrechte-Frage drehen. Da frage ich mich, wie kann das denn gleichzeitig nicht technokratisch sein? Weil du hattest auch Willy Brandt erwähnt und die Problematik der Technokratie. Insofern habe ich dann noch über diesen Aßmann-Begriff nachgedacht, der Menschenpflichten. Und da wäre man ja dann im nächsten Schritt auch bei der Souveränitätsfrage und könnte sich so vorstellen, okay, was sind denn Menschenpflichten, mit denen ich dann auch, wenn diese Menschenrechte nicht eingehalten werden, ein Widerstandsmomentum habe. Und dann wären wir natürlich auch bei irgendwie Steuerstreiks, Generalstreiks und hätten wieder einen Souverän, der irgendwo anders verankert ist. Das gibt vielleicht jetzt schon mal Inspiration für die progressiveren oder noch, sagen wir mal, hoffnungsvolleren. Wobei ich mich auch gefragt habe, wenn man die Begriffe Angst und Hoffnung hat. Angst ist wirklich ein Gefühl. Hoffnung ist in dem Sinne kein Gefühl. Das heißt, wenn wir dann einen Gegenbegriff zu Angst hätten, dann bräuchten wir eigentlich den Hedonismus oder die Lust tatsächlich als Gegenbegriff, wenn wir in der gleichen Ebene von Angst sein wollen und da ein Gegending setzen wollen, weil das einfach kein Affekt ist, Hoffnung. Angst schon.
Hi, vielen Dank für die spannenden Inputs. Ich wollte etwas leicht Polemisches fragen, das auf etwas Praktisches abzielt. Und zwar frage ich mich bei diesem Thema immer, warum es die verschiedenen nationalen Linken in den Ländern, also von Parteien bis Gewerkschaft, nicht auf die Kette kriegen, wirklich europäisch zu denken. Es gibt keine genuine linke europäische Partei, es gibt keine genuine europäische Gewerkschaft. Wenn du Bauarbeiter bist aus Rumänien und dann Mitglied bist in der Bauarbeitergewerkschaft und dann nach Deutschland ziehst und dann ein paar Jahre später, weil du merkst, dass es in Holland oder in Schweden mehr zu verdienen gibt, dahin ziehst, musst du dich immer wieder neu gewerkschaftlich organisieren. Du bist nicht, wenn du, keine Ahnung, aus Portugal bist und da bist du Mitglied in der linken Partei und dann ziehst du nach Deutschland, bist du nicht automatisch hier Mitglied der Linken. Das sind immer die nationalen Funktionseliten von diesen linken Institutionen können sich auch nicht lösen davon, dass sie diesen kleinen Rahmen kontrollieren. Es wäre nicht so schwierig, eben eine genuin europäische Gewerkschaft aufzubauen. Es gibt nur diese Dachverbände, Föderationen und so, aber niemand denkt so, dass wir tatsächlich einen gemeinsamen juristischen Rahmen haben, eine gemeinsame Polity. Und es ist ja auch so, Das ist eine Statistik, die ein paar Jahre alt ist, aber ich glaube, sie gilt immer noch. In Europa leben mehr Menschen in anderen Ländern, als sie geboren sind, als in den USA Menschen in anderen Staaten leben, als sie geboren sind mittlerweile. Trotzdem, wir dürfen nicht wählen, wenn wir in ein anderes Land ziehen. Warum nicht? Niemand fordert das. Wenn, dann kann man dieses Europäische Parlament wählen, das keine, de facto keine Macht hat. Niemand fordert wirklich, dass die EU so umgebaut wird, dass die Macht vom Parlament ausgeht, also vom Volk durchs Parlament. Ne? Und das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, dass man immer so redet, aber eigentlich ist es immer so, dass man immer nur im deutschen Rahmen denkt, im französischen Rahmen, im holländischen Rahmen, was auch immer. Ja, und das wollte ich irgendwie fragen, warum das nicht geht, warum das niemand macht, was da im Wege steht. Ja.
Ja, ich hoffe, ihr habt euch alles gemerkt. Wenn nicht, habe mir ein Sitzen gemacht. Aber fangen wir an. Pauline, möchtest du antworten?
Also diese Frage, was für eine Linke oder was für einen Wandel braucht es in der deutschen Linke, damit das nochmal funktioniert, ist ja die One-Billion-Dollar-Frage gerade, auf die ich ewig Antworten suche und nie so richtig welche finde. Ich glaube, die Inhalte sind eigentlich da. Die Linke hat solide linke, teilweise wirklich sozialistische Inhalte. Das Problem ist, bei wem kommen sie an? Und da komme ich eigentlich zu einem Thema. In meiner Redaktion werde ich manchmal beschimpft, dass ich mich zu sehr auf diese Äußerlichkeiten konzentriere. Aber ich glaube, es geht am Ende doch sehr viel darum, sind da charismatische Figuren, die Leute mitnehmen können, mit denen Leute sich irgendwie identifizieren können. Und ich glaube, im Moment ist es nicht so richtig der Fall. Also wir haben ich muss vorsichtig sein, wer hier so sitzt, aber wir haben zwei Parteivorsitzende, die eben sehr in diesem parlamentarischen Trott drin sind, die vielleicht auch dadurch so ein bisschen an ihrem eigentlichen, ursprünglichen Charisma verloren haben, die nicht mehr so ganz souverän auftreten und reden, wie sie es vielleicht vor einigen Jahren mal getan haben. Und ich glaube, da wäre es ganz dringend nötig, dass es diese Leute gibt, die eben nicht in diesem parlamentarischen Trott drin sind. Natürlich ist am Ende das Ziel ein linker Machtaufbau und in dem System, in dem wir leben, geht es über das Parlament und es bräuchte eine richtig starke Kraft in der Linken. Aber ich kann momentan nicht sehen, wie diese Kraft aus der zerrütteten und wirklich geschwächten linken Gruppe, die es inzwischen ist, herauskommen soll. Also das sehe ich gerade nicht, sondern ich glaube, man muss eher einen Schritt zurückgehen und sich wirklich nochmal neu ordnen, nochmal neu überlegen, was machen wir eigentlich und von außen Menschen gewinnen und mobilisieren. Dann ist die große Frage, wie geht das? Ich wäre jetzt schön, wenn Ines Schwertner hier wäre. Ich glaube, sie beschäftigt sich gerade ganz intensiv genau mit dieser Frage. Also wie kommt man an Leute ran? Sie macht das, tingelt durch das ganze Land und versucht wirklich an die Leute ranzukommen. Das kann sie deshalb, weil sie noch nicht in einem Parlament drin sitzt, sondern weil sie jetzt gerade sich die Zeit genommen hat zu sagen, ich fahre jeden Tag von einer deutschen Kleinstadt zur nächsten und rede mit den Leuten vor Ort und stelle mich an irgendwelche blöden Stände mit anderen netten Linken esse mit ihnen die lokale Küche. Das kann Janine Wissler nicht machen, so gerade. Und das kann Martin Schlittewan noch weniger machen, weil er zum einen in Brüssel sitzt und zum anderen dann auch noch den deutschen Parteivorsitz irgendwie handeln muss. Also da sehe ich gerade nicht, dass diese Energie, die es bräuchte, herkommt. Vielleicht von Jüngeren, die auch in der Gruppe drin sind.
Frank?
Ja, also erstmal würde ich das wirklich unterstreichen, was du gesagt hast, sich an Ungarn zu orientieren und das irgendwie auf links zu wenden, wäre ein Desaster. Ja? Oder auch an Polen oder so. Also vollkommen, das, wie allgemein, glaube ich, also ich glaube, da gehen wir ein bisschen voneinander ab hier. Ich finde auch ein linkspopulistisches Projekt nicht unbedingt vielversprechend. Ich antworte vielleicht mal ganz kurz dann auch auf die Frage, warum oder diese europäische Perspektive, warum es die nicht gibt. Ich meine, das Warum ist relativ leicht, glaube ich, zu beantworten, weil sich diese Institutionen, die existieren, an den Gegebenheiten orientiert und entwickelt haben und die sind nationalstaatlich gewesen. Und dann gibt es ja schon auch Stimmen, die genau das eigentlich einfordern, was du gerade gesagt hast. Ne? Volt zum Beispiel, die Partei, die fordert eigentlich genau das, aber ob man das als ein progressives Projekt einschätzt, ist eine andere Frage. Ja? Also ich denke, die Basis alleine reicht da noch nicht. Ja, sondern müssen noch andere Ideen mitkommen. Das führt vielleicht in deine Richtung, die Frage. Also ich glaube, tatsächlich, dass es entscheidend ist, sich im europäischen Kontext miteinander viel stärker über Ziele und Begriffe auf dem Weg klar zu werden und nicht nur vom Ende her zu denken. Und ich glaube, das ist ein großes Problem der Linken allgemein oder progressiver Politik, eine Endidee zu haben. Und dazwischen drin gibt es ein paar Wunder-Miracles und wir haben den Ansatz, und der ist ganz traurig, gerade wo wir sind, aber da hinten haben wir ganz, ganz, ganz die ganzen sozialdemokratischen Poster des 19. Jahrhunderts mit der Sonne da hinten, die da aufgeht. Das ist die Sozialdemokratie. Der Weg führt dann da am Wald vorbei dahin. Der Weg, glaube ich, den müssen wir uns selbst pflastern, den müssen wir uns selbst die Steine legen. Und da würde ich sagen, erneut zurück, ja, ob es die Krieger sind oder die Steine, wir können sein, wie wir es wollen, da müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, welche Begriffe, welche Konzepte wir uns organisieren. Und das würde ich gerne nicht komplett machen mit alles raus und nochmal zurück, sondern ich würde es gerne machen, wo wir sind. Von der Position aus, an der wir gerade stehen, welche Optionen wir haben und wie wir die auch drehen können. Denn das ist ja eigentlich auch das, was die Rechten, was haben die Rechten eigentlich gemacht? Die haben ihren Gramsci gelesen und haben den auf sich adaptiert. Und dann hat so ein Teil davon genommen, nicht den ganzen natürlich. Das wäre der Vorteil eines linken Projektes, der könnte den ganzen nehmen und sich auch wirklich daran orientieren, wie man sich selbst eigentlich diese Wege dahin auch bereiten kann. Was bedeutet letztlich, und das ist jetzt ein bisschen großes Ding am Ende, es bräuchte eigentlich ein linkes intellektuelles Projekt und nicht nur ein praktisches Projekt. Ich finde es sehr, sehr stark auf Praxis ausgerichtet, was sich nicht von der Praxis verabschiedet, sondern was wirklich miteinander Hand in Hand geht, was in Kommunikation miteinander steht und miteinander arbeitet. Und da sehe ich leider also wirklich ein Problem, wirklich durch auf allgemein in Europa gerade, dass es diese Mühe der Gedanken und der Begriffsbildung nicht gibt, weil man schon ein Ergebnis vor sich haben will. Und das ist zu schnell meines Erachtens.
Ich habe jetzt schön Notizen geschrieben und sie dann unter die Bühne geschmissen, aber ich versuche zu erinnern, was ich aufgeschrieben habe. Also ich glaube, ich wollte eigentlich so zwei, drei Punkte machen. Ich glaube, also der erste Punkt ist, wenn ich sage, ich will Orban von links machen, dann geht es mir nicht darum, wir schließen dann alle rechte Medienhäuser und lassen nur noch Linken zu, sondern man kann auch, also vielleicht ein linkes Beispiel aus der Geschichte, nämlich nenn nur Orban, weil jeder weiß, wer er ist und was er macht. Aber wenn man zum Beispiel den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft Anfang der 70er anguckst. Das war auch die große Hoffnung von Willy Brandt, unter anderem, dass wenn Großbritannien mit ihrer starken Gewerkschaftsbewegung auch der Europäischen Gemeinschaft beitritt, dann haben wir sozusagen eine sozialdemokratische Hegemonie oder Mehrheit in diese Institutionen. Das hatten sie auch ein paar Jahre lang. Aber das knüpft sich auch mit der Frage zu der Frage von europäischen Parteien, weil was die Großbritannien, Großbritannier, Engländer, was auch immer gemacht haben, vor allem die europäischen Gewerkschaften, weil damals Labour, englischen Gewerkschaften, weil damals Labour in der Regierung war, die Gewerkschaften haben, assoziiert man diese Ausnahmen für England mit den Tories. Aber viele von den Ausnahmen, die für England gemacht wurden für den EG-Beitritt, waren eigentlich Forderungen der Gewerkschaftsbewegung, um den britischen Arbeitsmarkt zu schützen vor Dumpinglöhnen zum Beispiel. Also viele von diesen Sonderbedingungen, die Großbritannien hatte, bis sie dann ausgetreten sind, waren tatsächlich Ergebnisse von sozialdemokratischer Politik. Und das hat, finde ich, auch zu tun mit der Frage, warum gibt es keine europäische Gewerkschaft, keine europäische Parteien? Weil, also wenn du nicht idealistisch denkst, was wir natürlich tun, weil wir nutzlose Redakteure sind, die so eine Zeitschrift über Sozialismus machen, aber wenn man wirklich die Interessen von Millionen Arbeitnehmern sozusagen verteidigen muss und vertreten muss, und du bereits etwas errungen hast im nationalstaatlichen Rahmen, dich auf so ein loses, abstraktes europäisches Projekt einzulassen, bedeutet auch in Kauf zu nehmen, dass du vielleicht auch Teile von diesen Errungenschaften verlierst. Weshalb auch zum Beispiel viele skandinavische Gewerkschaften gegen einen europäischen Mindestlohn sind, weil es halt für sie de facto auch eine Lohnsenkung bedeuten könnte. Man kann auch sagen, das ist eine unsolidarische Haltung. Ist es ja auch auf einer gewissen Ebene. Aber in der unmittelbaren tarifpolitischen Auseinandersetzung ist es für viele Gewerkschaften in Skandinavien eher ein Nachteil, sich auf europäische Regelungen zu lassen. Und das berührt nochmal diese grundsätzliche Widersprüchlichkeit des europäischen Projekts, diese Ungleichzeitigkeit von den verschiedenen Nationalstaaten, worauf es einfach keine gute Antwort gibt. Genau wie es keine gute Antwort gibt, wie kriegen wir es dann hin, dass Deutschland und Niederlande und Frankreich alle zusammen zu gleichen Zeitpunkt eine linke Regierung wählen, damit wir dann mal Europa anders machen können. Ne? Also das sind halt gegebene Tatsachen, die man nicht einfach sich wegwünschen kann. So. Und ich glaube, ich finde halt manchmal, dass auch der Diskurs so ein bisschen in die Richtung geht. Also es wäre so einfach, wenn bloß X und Y und Z passieren würde, wir müssen nur anders drüber nachdenken und dann würde es vielleicht so sein. Wir haben tatsächlich halt leider mit geschaffenen Fakten zu tun, die uns politisch stark benachteiligen. Ich wollte aber sagen, nochmal zu der Frage, ich finde, es gibt eine Partei, das ist nicht meine Partei, aber ich finde die DiEM25, die Europäische Linke Partei, immerhin ziehen sie es durch. Ne? Also sie ziehen das Konzept durch, eine europaweite linke Partei. Und also ich finde es schon verdient Respekt, so, dass es intellektuell, moralisch konsistent ist. Es liegt meistens bei 0,5% und ist auch interessant. Da würde ich jetzt schließen, um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen. In dem Interview mit Varoufakis in der neuen Ausgabe, da finde ich, ist er auch also erfrischend ehrlich. Er sagt auch, wir sind eigentlich mit die größten Verlierer der Wahl gewesen. Sie sind rausgeflogen aus dem Parlament und damit auch eigentlich die Idee einer europaweiten linke Partei, die ist jetzt gar nicht mehr im Parlament vertreten in der EU. Er erzählt so eine Szene nach der Wahl, wo sie krachend gescheitert sind. Er meinte, er ist mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ob die Story wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es fast irgendwie trotzdem gut. Gibt eine gute Botschaft drüber, das ist manchmal wichtiger. Und er behauptet zumindest, dass der Taxifahrer ihm gesagt hat, ja, dich habe ich 2015 gewählt und dich und Syriza und alle anderen linken Parteien werde ich nie wieder wählen, weil ihr habt mich verarscht und wegen euch habe ich Hoffnung gehabt. Und ich will nie wieder mich so verarscht fühlen lassen, lieber dann pessimistisch und zynisch, aber halt nicht enttäuscht zu werden, als einmal falsche Hoffnung zu haben. Und ich glaube, wenn man fragt, was sind die Themen, wie kann die Linke wieder gewinnen, die Themen liegen auf der Hand. Die Themen, also die gesellschaftliche Ungleichheit geht nach wie vor durch die Decke. Es gibt mehr Millionäre wie nie zuvor und auch gleichzeitig mehr Obdachlosen auf der Straße wie nie zuvor. Also es ist nicht so, als gäbe es nicht genug Themen, die Linke für sich gut nutzen könnte. Aber nach 15 Jahren halbherzige linke Parteien, die irgendwie sich radikal nennen, aber auch nicht so wirklich wissen, was sie wollen, glaube ich auch, dass viele Menschen einfach nicht glauben, dass wir die Welt verändern können. Und ganz ehrlich, wir glauben es auch selber nicht. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass bei auch, also jetzt meine ich wirklich so Leuten, die halt in politischen Ämtern sitzen, dass sie eigentlich Angst auch davor hätten, was passiert, wenn wir 30-40% bekommen. Weil es ist halt bequem, bei 7-8% zu sein. Du hast diese Kontrollfunktion, die ist auch also real, also das, da würde ich dir gar nicht widersprechen. Und die ist recht gemütlich irgendwie. Genau, und die ist recht gemütlich. So. Und ich, Opposition. Genau, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Die Kontrollfunktion ist gut, aber sie reicht nicht auf Dauer aus. Man muss nach etwas Größerem streben. Ich würde dir auch total recht geben, wir sollten nicht alles vom End her denken. Das ist auch so ein typisches Merkmal einer sektierischen Linken. Ich habe vor grauen Vorzeit mal einen Artikel geschrieben über die Unterhosenwichtel-Linke, bezieht sich auf eine Szene in South Park. Phase 1 ist irgendwie Unterhosen sammeln, Phase 2 niemand weiß und Phase 3 ist wir sind reich. Und die Linke ist halt so, Phase 1 ist halt jetzt irgendwie Flyer verteilen, Phase 3 ist Kommunismus und Phase 2 ist irgendwas dazwischen. Und ich glaube, diese Phase 2, und damit beziehe ich mich nicht auf die infamöse antideutsche Zeitschrift aus den 90ern, aber diese Phase 2 ist etwas, was die Linke, glaube ich, in ganz Europa, womit wir zu kämpfen haben, dass wir das in den letzten 10 Jahren nicht so hingekriegt haben, ist auch ein Problem, warum wir ein starkes, oder ist der Grund, warum wir ein starkes Glaubwürdigkeitsproblem jetzt haben. Und jetzt noch kurz zu schließen, ich glaube, also was man sozusagen aus Österreich lernen kann, ich finde, man soll das jetzt auch nicht übertreiben. Also ich finde es toll, was in Graz passiert und was in Salzburg passiert, aber das sind Städte, das sind so groß wie ein Drittel eines Bezirks in Berlin. Also wir sollen jetzt auch nicht so tun. Ich will es gar nicht schlecht nehmen. Wir sollten jetzt ein bisschen nüchtern betrachten. Das ist toll, was sie hinkriegen. Ich finde, dass sie zeigen, dass tatsächlich diese Kampagnenarbeit an der Basis und dieses Andocken an Alltagsproblemen durchaus das Fundament bildet, auf dem man so ein linkes Projekt oder so eine linke Bewegung aufbauen kann. Das ersetzt aber nicht sowohl die intellektuelle Arbeit als auch die Zukunftsvision, die über den lokalen Rahmen hinausgeht. Ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach, 30% in einer Gemeinderatswahl zu erzielen. Auf keinen Fall, das ist viel Arbeit, das haben sie auch gut gemacht, aber es ist nochmal ein ganz anderer Schnack, ein Bundesland oder ein ganzer Nationalstaat oder eine Europäische Union dort irgendwie die Macht in die Hand zu nehmen und daraus was anderes zu machen. Ich finde, die zeigen uns so wichtige Werkzeuge, wie man so anfangen kann. Und ganz ehrlich, wir sind gerade eher wieder in einer Phase des Wiederanfangens. Und darauf kann man anknüpfen, das ersetzt nicht, aber wirklich auch eine Vision von morgen zu überlegen, wo wir, glaube ich, bisher keine besonders überzeugenden Ideen haben.
Ich wollte nochmal darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, beziehungsweise auch das, was du gerade gesagt hast. Also die Begebenheiten sind eigentlich da. Wir haben so viele Krisen, die darauf hindeuten, es braucht eine linke Alternative zu diesen Krisen. Das Geld konzentriert sich immer mehr in sehr wenigen Reichen und so weiter. Also die Umverteilungskrise, die Klimakrise, die auf uns zukommt, die Migrationsfrage. Die Begebenheiten sind da und es gibt auch Linke, die Antworten dafür haben, aber sie kommen nicht an. Und dann ist die Frage, warum kommen sie nicht an? Du hast gerade eben, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, ich wäre für linken Populismus. Okay, so hatte ich das. und es geht nicht Populismus um Populismus willen, sondern wirklich die Frage, wie kann man Leute erreichen? Also charismatische Leute, die Menschen erreichen, heißt ja nicht gleich, sie müssen populistisch und inhaltsleer sein, sondern die Frage ist, wie kommst du zu einem Punkt, wo die Linke, die eigentlich diese guten Inhalte hat, wie kriegst du die an Mann und Frau? Und wir haben ein Gegenbeispiel, wir haben jetzt eine neue Partei, BSW, die populistisch agiert. Sie hat diese charismatischen Führungspersonen, für einige mögen die nicht charismatisch sein, aber für viele sind sie eben irgendwie sehr anziehend. Aber die Inhalte stimmen nicht, beziehungsweise die Inhalte sind teilweise alles andere als links, gerade in Bezug auf Migration, wo sie sogar teilweise wirklich hinter den Ampelpositionen zurückfallen. Und trotzdem funktioniert das aber. Und dann ist, und ich würde sagen, teilweise auch einfach wegen diesem Charisma-Faktor. Und dann ist die Frage für mich, wie kommen wir zu Leuten, die das verbinden können, also die linken Inhalte, aber auch so nach außen zu tragen, dass es eben nicht in diesem parlamentarischen Trott ist, der jetzt da ist, sondern authentisch und charismatisch und souverän rüberkommt. Aber auch, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man wirklich sagt, wir wollen den Sozialismus und sich nicht so ein bisschen, nicht ständig anbiedert irgendwie an den bürgerlichen Parteien, sondern vielleicht so ein bisschen in eine andere Ecke geht und nochmal vielleicht so ein kleines bisschen Richtung radikaler wird.
Dankeschön. Willst du noch abschließende Bemerkungen machen oder? Sehr gern.
Also ich glaube, wir sollten auch langsam in den gemütlichen Teil des Abends gehen. Ich würde vielleicht einfach noch 30 Sekunden zu Linkspopulismus was sagen, weil ich glaube, du hast recht, Pauline, es geht nicht ohne charismatischen Führungsfiguren, aber ich glaube, die Geschichte von Podemos, von Syriza, auch von der Linkspartei in ihren ersten Jahren, ist, dass es da, also damit ist es nicht getan. Ich glaube, charismatische Figuren haben in der Geschichte der Arbeiterbewegung, aber auch anderen nicht so schönen Bewegungen, immer eine sehr wichtige und große Rolle gespielt, aber sie waren immer angedockt an viel größeren Organisationen, die Millionen Menschen zusammengeschweißt haben sozusagen und aus ihnen einen politischen Akteur gemacht haben. Und wir hatten halt in den letzten 10 Jahren durchaus paar sehr talentierte, charismatische Führungspersonen, aber nicht diesen Unterbau. Und es Genau, deshalb fangen wir sozusagen ein bisschen wieder von vorne an, weil dieser Organisationsaufbau nicht gelungen ist. Ich hoffe, dass wir auch noch auf ein paar charismatische Führungspersönlichkeiten in Deutschland stoßen, weil die auch den Prozess gut tun können. Aber wir sollten uns nicht darauf beschränken. Ich glaube, das ist halt die große Lehre aus dem letzten Jahrzehnt. Damit ist es nicht getan. Da gewinnt man vielleicht mal eine Wahl, aber da dieses Brexitat mit Regierung aber nicht macht. Ja, ich glaube, dabei würde ich es belassen.
Vielen Dank, Lauren. Gerne. Ja, Lauren hat es vorhin schon angekündigt, dass wir zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Ich will den Panelisten danken. Danke Frank, danke Pauline, danke Lauren. Danke an euch, dass ihr hergekommen seid. Ihr dürft nicht gehen. Und zwar fängt jetzt erst der eigentliche Spaß an. Ihr könnt euch gerne draußen ein Getränk holen, ein Bierchen oder eine Cola, falls ihr fastet. Und mit den Panelisten, mit den Autoren ins Gespräch kommen über die Themen der Ausgabe. Natürlich liegt auch draußen ganz viel Merchandise, also ihr könnt euch die neue Ausgabe, hier zeige ich sie nochmal, halt in die Kamera, euch besorgen. Und außerdem schaut auf jeden Fall beim Stand vorbei, denn da gibt es sogar ein paar alte Ausgaben zu verschenken. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche euch auch einen schönen Abend.
Die neue Jacobin-Ausgabe Vereinigte Märkte von Europa ist jetzt draußen. Du kannst sie auf www.jacobin.de/abo abonnieren.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man Jacobin, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.